Ladies and gentlemen, tonight, live from Loose Tavern, three fine young men from Germany, Benny, Paddy, and Tom with Piratenplausch, sponsored by Paper Street Soap Company.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Piratenplausch. Heute reden wir über den Film Fight Club.
Ihr verliert kein Wort über den Fight Club.
Ach, scheiße, erste Regel. Hat man total vergessen, Jungs.
Ja, verdammt.
Mist.
Oh nee, was machen wir jetzt?
Wir reden trotzdem drüber.
Ich schlag zu, schlag jetzt zu. Der Konsum lässt mir keine Ruhe. Ich schlag zu. Schlag jetzt zu! Der Fight Club, er ist nun ein Teil von mir.
Fight Club ist ein amerikanischer Psychothriller von David Fincher aus dem Jahr 1999 mit Edward Norton, Brad Pitt und Helena Bonham Carter in den Hauptrollen. In alter Tradition, ihr kennt unsere Spoiler-Warnungen. Diesmal meinen wir es aber wirklich ernst. Leute, wenn ihr diesen Film noch nicht gesehen habt und nicht gespoilert werden wollt, es gibt einen Plot-Twist, so viel können wir verraten. Deswegen gehen wir heute eine Stufe höher und machen nicht nur eine Spoilerwarnung, sondern eine explizite Spoilerwarnung.
Explizite Spoilerwarnung.
Also wirklich, Leute, tut euch das nicht an. Dieser Plot-Twist ist zu gut, als dass wir ihn euch versauen wollen. Tom, bitte fass uns die Handlung von Fight Club zusammen.
Der namenlose Protagonist oder Erzähler des Films, gespielt von Edward Norton, ist genau das, ein Namenloser. Er ist ein junger Mann, der in einer großen amerikanischen Autoherstellerfirma arbeitet. Er hasst seinen Job, er hat kein erfülltes Sozialleben, er versucht die Leere in seinem Leben durch Konsumverhalten zu füllen und er kann nicht schlafen. Das ändert sich vorerst dadurch, indem er in verschiedene Selbsthilfegruppen dann geht und sich als krank ausgibt, um sich mit den Leuten dort austauschen zu können. Das funktioniert, er kann wieder gut schlafen. Das geht so lange gut, bis er auf Marla trifft, eine junge Frau, gespielt von Helena Bonham Carter, die auch in diese Selbsthilfegruppen geht und simuliert. Das Leben des Protagonisten, er heißt vielleicht Jack, das wird im Film nicht so ganz klar, nimmt eine ziemlich radikale Wandlung, als er auf einer Dienstreise Tyler Durden, gespielt von Brad Pitt, kennenlernt, einen charismatischen und etwas anarchistischen Seifenhersteller. Jacks Apartment brennt ab, als er von seiner Dienstreise nach Hause kommt. Keiner weiß warum. Er ruft daraufhin Tyler Durden an und sagt, dass er irgendwo wohnen muss. Er kann dann bei Tyler Durden einziehen. Tyler wohnt in einer völlig heruntergekommenen Villa am Stadtrand. Und die Gegenleistung, die Tyler von ihm dafür haben möchte, ist, so wie er wörtlich sagt, ich möchte, dass du mich so hart und fest, wie du kannst, ins Gesicht schlägst. Was tut Jack daraufhin? Die beiden fangen an, sich zu prügeln, freundschaftlich. Merken, dass ihnen das ziemlich gut tut und machen das quasi zu einem Hobby. Machen das jeden Samstag vor derselben Kneipe. Es kommen immer mehr Männer dazu, die offensichtlich auch Dampf ablassen wollen, die frustriert sind und gestresst sind und daraufhin glücklicher werden. Es kommt dann sogar so weit, dass Tyler und Jack dann zusammen den ersten Fight Club gründen. Jack, oder wie gesagt, der namenlose Protagonist, wird daraufhin erstmal glücklicher, selbstbewusster. Er kündigt seinen Job, behält aber trotzdem seine Bezüge, schafft es, finanziell unabhängig zu sein. Marla, das Mädchen, was er in den Selbsthilfegruppen kennengelernt hat, zieht dann irgendwann auch in dieser Villa bei den beiden ein, beginnt eine Affäre mit Tyler. Das Ganze wird dann plötzlich etwas ungemütlich für Jack, als er merkt, dass Tyler ohne sein Wissen eine Art paramilitärische Organisation gegründet hat, mit dem Namen Projekt Chaos oder Project Mayhem. Dazu hat er sich verschiedene Leute aus den Fight Clubs gesucht und fängt sie quasi an zu drillen und zu trainieren. Und Jack kriegt irgendwann raus, dass er offensichtlich guerillaartige Aktionen und Zerstörungen in der Öffentlichkeit vorhat. Er stellt Tyler irgendwann daraufhin zur Rede, woraufhin Tyler plötzlich verschwindet. Jack merkt, dass dieses ganze Projekt ein völliger Selbstläufer geworden ist. Der kann nichts mehr dagegen tun. Er versucht dann, Tyler zu finden, kriegt daraufhin raus, dass Tyler offensichtlich im ganzen Land diverse Fight Clubs gegründet hat, die alle jetzt daraufhin trainiert werden, die öffentliche Ordnung zu stürzen mit solcherlei Aktionen. Und er ist ein bisschen verwundert darüber, dass sie ihn alle Tyler nennen, obwohl er ja gar nicht so heißt. Tyler hatte ihm eine Regel gestellt damals, als er was mit Marla angefangen hat, und zwar hat er ihm gesagt, er dürfe nie mit Marla über Tylers Beziehung mit ihr sprechen. Das tut Jack dann irgendwann doch, er ruft bei Marla an, fragt sie das und daraufhin taucht plötzlich Tyler in seinem Hotelzimmer auf. Daraufhin kommt der große Plot-Twist, Tyler Durden und Jack sind ein und dieselbe Person. Jack hat eine dissoziative Identitätsstörung. Sprich, Jack hat in der Person von Tyler offensichtlich alles selbst organisiert. Er versucht das Ganze dann noch aufzuhalten, aber auch das gelingt ihm nicht, weil er als Tyler offensichtlich das schon vorausahnend sehr viele Vorkehrungen getroffen hat, dass das nicht funktioniert. Es kommt dann in einem Hochhaus letztendlich zum Showdown zwischen Jack und Tyler, wenn man so will, zwischen ihm selber, den Jack dann für sich gewinnen kann, indem er sich mit einer Pistole in den Mund schießt, den Schuss überlebt, allerdings überlebt es die Figur des Tyler, überlebt es nicht. Marla kommt dann zu ihm dazu und sie stehen dann beide am Fenster Hand in Hand und können nur noch den Beginn des Projektes Chaos beobachten. Mehrere Hochhäuser von Kreditinstituten in der Stadt fliegen in die Luft. Das war die Idee von Tyler. Sämtliche Daten von Kreditinstituten sollten gelöscht werden, damit alle quasi nochmal bei Null anfangen können. Ja, und damit endet der Film.
Paddy, erzähl uns was über den Regisseur David Fincher.
David Fincher ist ein US-amerikanischer Filmregisseur und Produzent, ist vor allem neben Fight Club bekannt für den Film 7, für The Social Network und für die Serie House of Cards. Er hat viele, viele Preisnominierungen bekommen, unter anderem zweimal nominiert für den Oscar für die beste Regie für die Filme Der seltsame Fall des Benjamin Button und The Social Network, hat allerdings keinen Sieg davon getragen, dafür aber den Golden Globe und den BAFTA für die beste Regie für The Social Network. Darüber hinaus gewann er noch für die Serie House of Cards einen Emmy und nebenher inszenierte er auch einige Musikvideos, unter anderem für Künstler wie Madonna, Michael Jackson, die Rolling Stones und Aerosmith.
Round 1. Fight!
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Durch den mehrheitlich gefassten gestrigen Beschluss wurde unsere Institution in Bundes Fight Club umbenannt und trägt die Verhandlungen nun endlich auf eine effektive Weise aus. Wie immer in der Politik kommt es auf die Schlagfertigkeit an. Jedoch können nun schnelle und eindeutige Entscheidungen festgesetzt werden. Heute geht es um Drucksache B25-13, Einführung des Pizza-Freitags in der Kantine des Bundestags. Darf ich nun Herrn Seehofer und Frau von der Leyen in die Mitte des Kreises bitten. Die Tagung ist eröffnet.
Vielen Dank, Frau Bundeskanzlerin, sehr geehrte Kollegin von der Leyen. Am Freitag gibt es Schweinsbraten in der Kantine und da bin ich ja...
Halt die Klappe, Horst! Flinten-Uschi-Power!
Wir starten unsere persönliche Runde. Mag ich den Film nicht? Heute mit Tom, wenn du möchtest.
Ja, ich möchte sehr gerne. Ich mag den Film, wobei ich jetzt beim Gucken wieder gemerkt habe, dass ich ihn jetzt, ich bin jetzt 35, anders sehe als damals, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Der Film ist von 1999, da war ich 14. Ich glaube, ich habe ihn recht bald danach gesehen. Ich glaube, es war irgendwann kurz vor meinem Abitur. Und irgendwie, ja, das waren so Themen, ich meine, der hat ja damals ziemlich eingeschlagen wie eine Bombe. Also unter meinen Freunden zumindest. Die Kritiken gingen damals schon sehr auseinander.
Er war doch auch eigentlich ein Kassenflop, oder?
Er war ein Kassenflop, das stimmt. Also er ist dann später über die DVD-Verkäufe, hat er noch einiges an Geld reinbekommen. Aber er kam ganz gut an in den Kinocharts, glaube ich, aber irgendwie hat es nicht so viel Geld eingenommen. Er behandelt natürlich ein Thema, was also für so einen jungen Menschen, wie ich das damals war, natürlich extrem spannend war. Er ist, was ja auch einige Kritiker sagen, eine Satire, eine Parodie, ein Abziehbild des American Way of Life oder unserer heutigen Konsumgesellschaft und behandelt das ja sehr stark. Wird man glücklich damit, indem man irgendwelche Bullshit-Jobs macht, die man eigentlich gar nicht mag? Oder anders gesagt, es gibt diesen einen berühmten Satz von Tyler Durden im Film, der sagt, wir machen Jobs, die wir hassen, um Scheiße zu kaufen, die wir nicht brauchen, um damit Leute zu beeindrucken, die wir nicht mögen. Das fasst das ganz gut zusammen. Und das hat bei mir einfach damals total eingeschlagen. Und ich dachte, ja klar, okay, stimmt natürlich. Der Film hat einen hohen Drive und er zeigt schon irgendwo die Wut, die man in so einer Gesellschaft spüren kann. Und ja, jetzt nicht, dass es ein legitimes Mittel ist, sich auf die Schnauze zu hauen, aber er zeigt halt Leute, die versuchen, da auszubrechen und diese Wut irgendwie zu kanalisieren und ja, auch Dinge nicht zu tun, also sich gewissen Systemsachen nicht hinzugeben. Ja, und er kippt natürlich dann am Ende, wenn man so sagen kann, ins Terroristische. Was dann die Frage offen lässt, ob das jetzt wirklich eine Lösung ist, ob der Protagonist, unabhängig davon, dass er jetzt eine Störung hat, ob er dadurch glücklicher geworden ist. Mir gefällt Brad Pitt sehr gut in dem Film. Ich bin sowieso ein relativ großer Fan von ihm. Er spielt ja quasi so ein Abziehbild eines charismatischen, mutigen und auch gefährlichen, sexy Mannes, was er ja auch später dann im Film selber zur Figur von Edward Norton sagt. Er sagt zu ihm wörtlich, ich bin das, was du immer sein wolltest und dich nicht getraut hast zu sein. Ich ficke, wie du ficken willst, ich sehe aus, wie du aussehen willst und ich traue mich, Dinge zu tun, die du gerne machen willst, aber dich nicht traust. Und Edward Norton macht das auch toll. Jetzt mit ein bisschen Abstand, muss ich sagen, ist diese Systemkritik, ich will nicht sagen oberflächlich, aber sie haben so ein bisschen die Chance verschenkt, da irgendwie wirklich ein großes Fass aufzumachen und möglicherweise andere Wege aufzuzeigen. Also teilweise wirken diese Sprüche auch ein bisschen wie Kalendersprüche, auf die man halt irgendwie abfährt, wenn man irgendwie ein Teenager ist oder irgendwie ein rebellischer, junger Mensch ist. Aber heute habe ich teilweise beim Gucken gedacht so, ja, okay, gut, ich weiß, wo du damit hin willst, aber klappt für mich nicht immer.
Ich fahre immer noch drauf ab.
Du bist ja auch noch jung. Ja, und worüber man natürlich reden kann, der Film hat natürlich eine ziemlich faschistoide Ästhetik. Also es geht natürlich um gut gebaute, nicht nur, aber auch gut gebaute Männerkörper, um schwitzende Männerkörper, es geht um Gewalt, es geht um Blut, es geht um ein Bild von Männlichkeit. Der Club ist ja auch, dieser Fight Club ist ja auch ein explizit männlicher Club, was Edward Norton irgendwann auch zu Mahler sagt, es ist ein Mans-Only-Club. Also A, kann ich dir nicht sagen, was ich da mache und B, ist es sowieso nur für Männer. So, da gab es auch einige Kritiken drüber. Ich fand das persönlich nicht so schlimm. Das ist halt, finde ich, ein Kunstgriff des Films, dass er so eine Ästhetik zeigt. Aber ja, ich kann verstehen, dass das widersprüchliche Kritiken gibt. Also abschließend mag ich den Film, ja, mit Einschränkungen.
Ich mag den Film auch eigentlich sehr. Ich weiß auch nicht mal, wann ich ihn das erste Mal gesehen habe, aber ich fand ihn damals auch schon sehr cool. Ich habe diesen Plot-Twist relativ früh, glaube ich, durchschaut.
Wie immer.
Typisch.
Aber es hat dann einfach mega Spaß gemacht. Du weißt ja dann nicht hundertprozentig, dass es so ist, aber es macht ja dann Spaß, rauszufinden, ob du recht hast mit deiner Theorie. Aber ihr wisst es, ich liebe Filme mit Plot-Twists und ich liebe es noch viel mehr, sie rauszufinden. Dann finde ich diesen Film unglaublich witzig. Diese Selbsthilfegruppen am Anfang, die er besucht, bei aller Tragik. Aber es hat auch schon was Komisches, wenn dann gesagt wird, such dein Seelentier und dann trifft er da diesen für die damalige Zeit noch sehr schlecht animierten Pinguin. Ja. Ich möchte mich auf keinen Fall über Selbsthilfegruppen lustig machen. Ich finde das super wichtig. Aber so wie es im Film dargestellt wird, hat das einfach einen Humor, den ich super lustig finde.
Und auch auf einer sehr menschlichen Ebene, also zu dem, was du gerade gesagt hast. Es gibt ja in dieser einen Selbsthilfegruppe, gibt es diese krebskranke junge Frau und das ist natürlich tragisch und die kommt da nach vorne ans Podest und soll sich irgendwie, ja, wie es heißt, öffnen und über ihren Seelenfrieden reden. Und sie sagt so, naja, ich möchte eigentlich nur noch mal Sex haben und keiner will.
Was ich auch sehr mag, ist die allerletzte Einstellung des Films. Die Musik fängt schon an und du siehst, wie Mahler und Edward Nortons Figur am Fenster stehen und zuschauen, wie diese Hochhäuser explodieren. Ich finde es einfach ein episches Bild und ein cooler Song dazu. Düsteres Licht. Wo es mal meint, ist mit Sicherheit auch nicht zufällig gewählt.
Nein.
Alles in allem, ich bin eh ein Fan von Helena Bonham Carter. Ich finde, die spielt großartig. Zu Edward Norton stehe ich immer ein bisschen ambivalent. Aber alles in allem großartig gespielt. Ein spannender Film, ein Mindfuck-Film mit einem Plot-Twist. Ich habe mich darauf gefreut, den wieder anzuschauen.
Paddy.
Bei mir war es sehr lange her, seit ich den Film das letzte Mal gesehen habe. Deswegen konnte ich mich ganz wunderbar frisch nochmal darauf einlassen. Und ich bin eh jemand, der sehr gerne bewusst, naiv sich einfach auf Filme einlässt und weniger Plot-Twists hinterherjagt oder rausfinden möchte. Ich erlebe sie lieber gerne.
Ja, vergisst du das dann auch tatsächlich?
Nein, vergessen habe ich es nicht. Aber ich konnte das wieder total genießen, wie es sich aufbaut, ja. Wie kleine Hinweise gestreut werden. Man merkt es, wenn man es weiß. Es gibt ja auch diese kleinen eingeschnittenen Momente, wo Brad Pitt für den Bruchteil einer Sekunde zu sehen ist, als seine Figur noch gar nicht eingeführt ist. Einen habe ich erwischt, aber es gibt irgendwie 5 Stück davon.
Die ich beim ersten Gucken übrigens alle nicht gesehen habe, was ich so krass finde. Weil, aber jetzt, wo ich das weiß, irgendwie, ich habe sie sofort auch wieder gesehen und dachte mir, wie konnte dir das nicht auffallen?
Was ich übrigens auch noch mega witzig finde, ganz am Ende, ist auch für eine Millisekunde nochmal ein ins Bild geschnittener Penis zu sehen. Und zwar genau derselbe, den Tyler Durden vorher in der Szene reinschneidet.
Ja. Das war so ein Moment. Habe ich das jetzt gesehen oder habe ich das nicht gesehen?
Ja, genau. Großartig. Einfach geil.
Insgesamt hat mich der Film wieder total gepackt. Er ist unheimlich rasant. Er wird nie langweilig. Mir ist nicht so im Gedächtnis geblieben beim ersten Mal gucken, wie poetisch dieser Film teilweise sich ausdrückt. Speziell am Anfang die Voice-Overs von Edward Norton finde ich extrem pointiert und sehr spitzfindig, aber halt auch sehr wahr. Eigentlich kann man sagen, dass es auch immer noch aktuell ist, dass der Film keine Antworten liefert auf dieses Konsumentenproblem, finde ich eine geile Sache, weil er halt nicht so tut, als hätte er die Antworten, sondern er erzählt dann eine Geschichte von einem Typen, der abrastet und komplett anarchisch wird und eigentlich ein Terrorist. Und das ist einfach nicht die Lösung. Ich finde, die Idee von Tyler Durden funktioniert, bis sie aufhören, ein Fight Club zu sein. Am Anfang geht es darum, sich lebendig zu fühlen und nicht den nächsten IKEA-Tisch zu kaufen, um ein kleines bisschen Glück zu empfinden oder zumindest so zu tun, als hätte man eine Identität, sondern zu einer Lebendigkeit zurückzufinden, die sehr, sehr tief und instinktiv verankert ist im Menschen.
Ja.
Die Frage, die sich mir dann gestellt hat, was hat denn noch Projekt Chaos mit der ursprünglichen Idee von Fight Club zu tun? Nichts. Es geht nicht mehr darum, eine Lebendigkeit zu spüren. Es geht plötzlich darum, ein System zu unterwandern und es in die Luft zu sprengen. Und da wird's radikal.
Er verrät sich ja auch dann selber ein bisschen, weil er, als er diese Organisation dann aufbaut, die Jungs müssen sich alle die Haare kahl rasieren, sie tragen alle schwarz und müssen alle Disziplin zeigen. Ja, und während sie dann arbeiten am Haus oder im Garten, steht dann Tyler Durden mit einem Megafon an der Seite, ja, arbeitet quasi nicht mit, aber ruft ihn zu, ja, wir sind alle gleich, wir sind nichts Besonderes, wir müssen uns alle der Idee unterordnen, aber er tut das ja nicht.
Es ist ein Kult geworden und ironischerweise hat dieser Kult, der so auf anarchisches Gedankengut setzt, so viele Regeln, an die sich alle halten.
Er hat dann das gleiche Problem wie alle irgendwie letztendlich faschistischen Ideologien, die vorgeben, irgendwas ganz anderes zu machen, aber dann letztendlich doch auf eine Person zugeschnitten sind.
Ich finde das so spannend, dass es letztlich ja auch gar nicht darum geht, um eben die Gründung dieses Fight Clubs. Im Endeffekt geht es um ein Psychogramm eines Außenseiters der Gesellschaft.
Round 2. Fight.
Oh, neue Drehbücher sind angekommen. Wir wollen doch mal sehen. Fight Club von David Fincher, nie gehört, wer ist das? Der Moment ist überhaupt gekommen, an dem sich alle gegenseitig in die Fresse schlagen. Also wenn ich so etwas lese, dann muss ich doch wirklich sagen, also das kann doch nicht die Lösung sein, sich in die Fresse zu hauen. Nein, sowas drehe ich nicht. Was haben wir hier? 5 Uhr Kaninchen. Oh, wie wundervoll. Werner, ruf sofort Til Schweiger an. Das machen wir. Und bring mir bitte noch einen Smoothie, du dummer Sau, du.
Reden wir ein bisschen über die Schauspieler. Die Hauptrollen hatte ich schon erwähnt eingangs. Brad Pitt, Edward Norton und Helena Bonham Carter. Außerdem dabei sind noch Meatloaf als Bob. Und es gibt in diesem Film natürlich zahlreiche kleinere Figuren. Zum Beispiel wird eine gespielt von Jared Leto. Man findet seine Figur unter dem Namen Angel Face, aber ich glaube, sie wird im Film nicht einmal genannt. Außerdem noch dabei ist Holt McCallany, den man vielleicht aus der Serie Mindhunter kennen könnte, die auch von David Fincher teilweise inszeniert wurde.
Spannend finde ich zum Beispiel den Fakt, dass Jared Leto heute eine absolute Berühmtheit ist und jeder ihn kennt und damals einfach noch ein kleiner Schauspieler war, der so eine kleine Nebenrolle hatte in Fight Club.
Helena Bonham Carter ist eine der ganz Großen im Filmgeschäft. Sie spielt unter anderem mit in Sweeney Todd, in Les Miserables, auch in der Serie The Crown und in The King's Speech. Und natürlich eine meiner liebsten Performances von ihr ist Bellatrix Lestrange in den Harry Potter Filmen.
Brad Pitt ist vor allen Dingen bekannt für Filme wie Ocean's 11, 12 und 13, für 7 Jahre in Tibet. Dem etwas jüngeren Publikum ist er wahrscheinlich bekannt aus dem Film Ad Astra.
Edward Norton ist ein ziemlich spezieller Schauspieler, finde ich. Er spielt sehr oft diese Außenseiter-Typen. Ich habe eine sehr ambivalente Einstellung zu Edward Norton. Ich finde grundsätzlich ihn nicht schlecht, aber er hat oft so brutale Rollen, die ich nicht sympathisch finde.
Edward Norton ist halt auch bekannt dafür, dass er sehr, sehr viel sich einmischen möchte ins Drehbuch und in die Regieführung. Zumindest war das in seinen anfänglichen Filmen so. Bei American History X zum Beispiel hat er sich mit dem Regisseur jeden Tag gebattelt, wer jetzt recht hat und wie sie es drehen wollen.
Ich finde halt toll, dass er ziemlich vielschichtig ist in seiner Charakterwahl. Zum Beispiel jetzt im Vergleich zwischen Fight Club und American History X zum Beispiel. Dass das so von einem demselben Schauspieler gemacht wird, finde ich schon toll.
Edward Norton kennt man aus Filmen wie Birdman, American History X.
Hulk.
Der unglaubliche Hulk, ja.
Wo das übrigens genauso war, Paddy, da hat er sich auch beim Drehen eingemischt die ganze Zeit bei Hulk.
Roter Drache mit Anthony Hopkins.
Ah, ja.
Er spielt den Mann, der Hannibal Lecter hinter Gittern gebracht hat.
Round 3, Fight! Willkommen zum Gotham City Fight Club. Ich freue mich, euch alle hier zu sehen. Aber wer hier dabei sein will, muss die Regeln des Fight Clubs einhalten. Die erste Regel des Gotham City Fight Club lautet: Niemand besiegt Batman. Das ist die erste Regel. Prägt sie euch gut ein. Die zweite Regel lautet: Keine Minderjährigen. Sorry, Robin.
Ach, Menno.
Regel Nummer 3.
Entschuldigung, ich hätte eine Frage.
Ja, Bane.
Darf man im Kampf jemandem das Rückgrat brechen?
Regel Nummer 375. Es dürfen im Kampf Rückgräter gebrochen werden, außer das Bat-Rückgrat. Denn Batman gewinnt immer.
Es gibt so ein paar Momente, wo der Film und die Realität quasi überlappen. Zum Beispiel gibt es eine Szene, wo Marla in den Bus steigt und im Hintergrund ist ein Kino zu sehen, wo gerade der Film 7 Jahre in Tibet beworben wird, wo auch Brad Pitt mitspielt. Des Weiteren gibt es irgendwo ein Schaufenster, in dem ein Plakat von Independence Day, dem Film von 1996, drin ist. Und auch in einer Videothek stehen im Regal die Alien-Filme. Und beim dritten Alien-Teil hat David Fincher 1992 Regie geführt.
Es gibt einen kleinen Funfact, den David Fincher betrifft. Und zwar betrifft das die Szene, in der sich Tyler und Jack das erste Mal prügeln. Sie haben diese Szene angefangen zu drehen und irgendwie hat es nicht so ganz funktioniert. Und dann ist David Fincher zu Edward Norton gegangen und hat gesagt: Hau ihn mal richtig. Und dann hat Edward Norton tatsächlich Brad Pitt volle Kanne aufs Ohr gehauen.
Echt?
Die Überraschung in Brad Pitts Gesicht ist tatsächlich echt. Aber er hat die Szene weitergespielt und dann war sie im Kasten.
Die Figur von Edward Norton hat eine dissoziative Identitätsstörung. Das ist das Thema von unzähligen Büchern und Filmen. Noch bekanntere Beispiele sind zum Beispiel Dr. Jekyll und Mr. Hyde oder auch Psycho. Bei einer dissoziativen Störung entwickeln Patienten 2 oder mehr Teilidentitäten, die abwechselnd in Erscheinung treten und häufig auch nichts voneinander wissen. Bei Fight Club ist das jetzt ein bisschen anders. Da ist es eben nicht nur, dass Edward Nortons Figur manchmal nicht weiß, dass er als Tyler Durden unterwegs ist, sondern auch, dass er manchmal denkt, er sei dabei, während Tyler Durden neben ihm steht und spricht.
Gibt es denn sowas auch in echt? Oder?
Ich habe versucht, das rauszufinden, wie realistisch ist die psychische Störung, die da im Film gezeigt wird. Ich habe mehrere Artikel online gefunden und auch in Bezug auf Fight Club. Habe es aber nicht ganz rausgefunden, ob es das tatsächlich gibt, dass eine Person sowohl Blackouts hat und dann als eine andere Person agiert und denkt, sie hat dann geschlafen in der Zwischenzeit und gleichzeitig, dass es möglich ist, dass man sich mit dieser Person unterhält, obwohl die Person nicht da ist. Ich habe es nicht rausgefunden, ob es das so gibt.
Der Film hat eine literarische Vorlage und zwar einen gleichnamigen Roman aus dem Jahre 1996 von Chuck Palahniuk. Ich finde 2 Sachen zu dem Roman ganz spannend. Wir haben ja jetzt schon etabliert, dass der Film sehr vielschichtig ist und dass der auf vielen verschiedenen Ebenen gelesen werden kann. Ich fand es ganz cool, Palahniuk hat einfach nur darüber gesagt, auf die Frage: All my books are about a lonely person looking for some way to connect with other people. Die Idee, die er zu dem Buch hatte, was ich ganz witzig finde, er kam wohl damals aus dem Urlaub und hatte von einer Rauferei, die er da hatte, ein Pfeilchen im Gesicht, also ein blaues Auge. Aber keiner seiner Kollegen hat ihn gefragt, woher er das hat. War wohl gar nicht so schlimm, aber sie haben alle gedacht, das hat irgendeinen krassen Hintergrund und wir sprechen ihn mal besser nicht drauf an. Und dann dachte er, die Idee ist eigentlich ganz witzig, der Gedanke, dass man in seiner Freizeit eigentlich alles tun könnte, was man will, solange man so ramponiert aussieht, dass sich keiner traut, einen zu fragen, was los ist.
Round 4. Fight!
Ich freue mich außerordentlich, meine Freunde, euch im Fight Club der Katzen willkommen zu heißen. Folgende Regeln müssen beachtet werden. Erstens, keine Krallen in die Augen. Wir müssen unser Augenlicht behalten, um mit Laserpointen zu spielen. Zweitens, wenn jemand einen Fellknäuel hochwirkt, wird der Kampf sofort abgebrochen. Wir alle wissen, wie entwürdigend das ist. Und drittens, kein Katzenjammer. Empathar! Miau!
Im Großen und Ganzen würde ich sagen, es ist ein Film, den man sich extrem gut angucken kann, wenn man ein bisschen Blut sehen kann, wenn man nicht besonders gewaltscheu ist, wenn es um Filme geht. Es ist ein Film, wo man auch kritisch drauf gucken muss. Er verherrlicht teilweise einige Dinge, die nicht in Ordnung sind, wie Gewalt, wie Radikalismus, wie die Schweigekultur der Männer, aus der wir so langsam rauswachsen, Gott sei Dank. Aber dieser Film bedient es extrem. Diese Dinge muss man einfach kritisch betrachten. Man darf sie nicht als bare Münze nehmen. Man muss das ein bisschen reflektiert betrachten. Aber davon abgesehen kann man sich diesen Film super angucken. Er ist vielschichtig, er ist handwerklich astrein und wahnsinnig spannend.
Schicksalsstunde mit Madame Mimosa Mamuschka Mustermann.
Willkommen bei Madame Mimosa Mamuschka Mustermann. Sagen Sie nichts. Sie machen die schlechtesten Pasteten Londons?
Was? Nein. Ich bin Maler. Groß M, Klein Ala.
Oh, falscher Film.
Ich hab da diesen Typen. Tyler. Ich komm nicht klar auf den. Heute vögelt er mir das Hirn raus, morgen kennt er mich nicht mehr. Was soll ich mit dem anfangen?
Haben Sie zufällig die Nummer von diesem Tyler?
Bitte was?
Nichts, nichts, gar nichts. Ich befrage, was befrage ich denn? Ich befrage den Rauch der Wahrheit. Die Geister versammeln sich. Ich beginne.
Schlaflosigkeit führt zu schwedischem Kaufrausch. Zwischen Männerbrüsten liegt Erlösung, doch nicht genug. Hau ihn so fest du kannst, lass das grüne Monster raus. Schneide Zähne auf Bordsteinkanten. 7 Jahre in Tibet können ihn nicht retten. Nein, halt! Er wird hart, wenn der Mann zum Vogel wird. Nein, halt! Er verbrennt es nach dem Lesen. Nein, halt! Er jagt den roten Drachen. Du schuldest ihm 100 Nazis Geld!
100 was?
Oh, tut mir leid. Ich glaube, ich sehe doppelt.
Servus, Mimosa. Ich bin's. Hab grad ein bisschen mitgehört, zufällig. Ganz so leiwand hast du das jetzt nicht gelöst, gell?
Ach, halt die Klappe, Dr. Love. Und heul leise.
Alter. Und ich dachte, ich bin daneben.
Proll Peters Podcast.
Hallo Leute, hier ist wieder Proll Peters Podcast. Heute machen wir was ganz Besonderes. Wir stellen Seife her, aber nicht irgendeine Seife. Nein, hier sehen Proll Peters Düfte aus 1001 Hafen. Für den verwegenen Herrn Tote Möwe mit maskulinem Astra Fischbrötchenaroma. Für die Dame von Welt Krabbenkutter Königin. Betören Sie alle mit dem Duft von Rosenblüten, Champagnerschaum und Brad Pitts Achselschweiß. Und zum Schluss ein echter Knaller! Kreuzfahrt, Captain, mit einer feinen Mischung aus Motoröl, Stiefmütterchen, Buttermilch, gefrorenem Orangensaft, Benzin und... Boah, das haut richtig rein, nicht? Tja... Das war's mal wieder von Proll Peters Podcast. Und immer dran denken, Kinders, nach dem Stuhlgang vor dem Essen Hände waschen nicht vergessen. Tschüssikowski, ciao.
Elfriede und Gisela
in Hühnerkampf.
Ja?
Ei, Elfried.
Ei, Gisela.
Na, was macht das Handgelenk?
Wird immer dicker.
Genau wie mein Aug.
So blau wie mein Knie?
Jo, und wie mein Schienbein.
Aber der dänischen Dagmar und ihren fiesen Freundinnen haben mir gezeigt, wo der Hammer hängt.
Aber sowas von, du liederliches Ding, du.
Jo, wie du ihr mit dem Steppschuh vors Knie bist.
Und du ihr mit der Handtasche ins Gesicht.
Mit dem Stock in die Niere.
Mit dem Rollator in die Hüfte.
Mensch, was war das ein gutes Gefühl. Die soll noch einmal so frech werden uns gegenüber.
Nächste Woche bringt sie ihre Freundin Käthe mit, hat sie gesagt. Das wird lustig.
Und wie? Ich hab gehört, die Käthe kann Kung Fu.
Wenn ich ehrlich bin, ist Steppen gar nicht so sehr mein Ding.
Du spürst ein fieses Stechen im Kinn?
Das ach. Wollen wir nicht lieber zum Häkelkurs, du alte Schabrack?
Da werden sie uns lieben, so wie wir sind.
Hätte mir das auch geklärt.
Bum, 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 bum.
Elfriede und Gisela.
Das war die 9. Episode vom Piratenplausch. Die, die unseren Podcast immer bis zu Ende hören, wissen, was jetzt kommt. Abonniert uns, liked uns, empfehlt uns gerne weiter und gebt uns 5 Sterne auf Apple Podcasts. Das hilft uns nämlich sehr, wenn möglichst viele Leute unseren Podcast hören können, die ihn gerne hören würden, es aber nur noch nicht wissen, weil sie ihn noch gar nicht kennen. Insofern, spread the word und folgt uns auch auf Instagram, Facebook und TikTok. Wir hören uns in 2 Wochen wieder mit der nächsten Episode vom Piratenplausch. Bis dann!
Round 5. Fight.
Hat hier jemand was von einem Fight Club gesagt? Dann schreit alle ja!
Yay.
Nicht schlecht für einen Anfang. Frohe Locket Soldaten, denn euer pompöser Erlöser ist hier. Aber merkt euch, wer sich nicht an die Regeln des Fight Club hält, den macht Mushu zu Sushi!